Wir haben in der vorigen Woche zuletzt begonnen mit einer kursorischen Lektüre aus diesem Text von Scotus Erigena, der da in dem Flaschbuch ist. Und da habe ich gesagt, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam so ein bisschen durch, damit Sie auch ein bisschen eine Vorstellung haben, wie wir das da lesen. Ich meine, für die Prüfung haben wir gesehen, ist dieses Buch ja der Stoff, natürlich hauptsächlich die Sachen, auch über die wir jetzt ein bisschen reden. Also ich lese Ihnen dann noch eine andere Passage vor, aus seinem Originaltext ein bisschen, über die wir sprechen. Aber lesen Sie auf jeden Fall, ich habe Ihnen gesagt, Sie können diesen Dionysius Areopagita, diesen Teil können Sie vergessen, was den Prüfungsstoff betrifft, obwohl er natürlich sehr lesenswert ist. Aber da lesen Sie vor allem natürlich auch bei dem irischen Schotten oder bei Boetius und so, da lesen, und Augustin, da lesen Sie natürlich auch das, was da vorher steht, nicht nur die Originaltexte, diese Einleitungen, die der Flasch da jeweils geschrieben hat. Also da haben wir begonnen mit diesem Text aus dem De Divisione Naturae. Ich erinnere nochmal, das ist halt so quasi der hat dann für den Karl den Kahl, den Enkel von Karl den Großen, ungefähr eine ähnliche Rolle gespielt wie der Alcuin für den Großvater. Aber dieses Buch, das ist schon wirklich ein großes philosophisches Werk. Das ist so nicht nur irgendwie so ein Kommentar wie diese Sache von Boetius oder viele andere Sachen zu einer Schrift, sondern das ist ein großes philosophisch-theologisches Werk. Wo waren wir da ungefähr? Also die Frage fängt an mit dem, wie soll man Gott nennen? Also ist alles, was man über ihn sagen kann, auch schon ein adäquater Name für ihn. Na, da sehen Sie natürlich, dass da so natürlich auch solche Fragen hereinspielen, die mit dem Universalienproblem zu tun haben. Kann er oder bis zu welchem Grad kann er mit dem identifiziert werden, was man über ihn aussagt? Also in solchen Fragen sollten Sie eben durch unsere Überlegungen, vor allem über den Sonderstatus dieses Proprium oder Ideon, schon wissen, dass das oft eine sehr subtile und differenzierte Sache ist. Etwas kann durchaus geeignet sein, als Aussage über ein bestimmtes Wesen, dieses Wesen eindeutig zu identifizieren, und trotzdem ist es noch nicht das, was man eine wesentliche Eigenschaft nennt. So. Also damit hat das Ganze begonnen, und dann waren da so Überlegungen über das Schaffen und Geschaffensein. Die erinnere ich Sie an diese Idee mit dem sich selbst schaffenden höchsten Wesen und so. Wenn du also hörst, dass sie selber geschaffen werde, diese Substanz, so zweifelst du doch nicht, dass sie nicht von einem anderen, sondern ganz bestimmt nur von ihr selber geschaffen werde. Und dann sind wir da an eine Stelle gekommen, da haben wir dann voriges Mal aufgehört, wo es eben um die Frage auch schon ein bisschen geht, wie es sich so quasi mit unserem Verständnis dieser wesentlichen Attribute Gottes und Gottes selber, wie sich unser Verständnis verhält zu dem, was er wirklich ist und was er für sich selbst wirklich ist. Und da waren wir dann an dem Punkt, wo er sagt, dass sie wesentlich nur allein aus demjenigen besteht, was von ihr geschaffen ist. Von daher kann man sie verstehen, also unser Verständnis von Gott ist immer von dem geleitet, was Gott geschaffen hat, einschließlich uns selber, nicht? Und unsere Begabung mit einem Intellekt, und ist nicht sozusagen von vornherein adäquat mit dem, wie er sich selbst sieht oder was er für sich selbst ist. Das hat wieder damit zu tun, dass vorher darüber gesprochen worden ist, dass wenn er ein Schöpfer ist, wenn Gott ein Schöpfer ist und nicht nur ein vollkommen selbstgenügsames Wesen, natürlich in ihm eine Veränderung denkbar sein muss. Das ist klar. Also, wenn jemand etwas erschaf, dann geht er von dem Zustand, wo er es noch nicht erschaffen hat, in einen anderen Zustand über, wo er es erschaffen hat. Ja? Und das stellt ein besonderes Problem dar im Zusammenhang mit der Frage der Unveränderlichkeit dieses göttlichen Wesens. Und das wird davor schon, vor dieser Stelle, wo ich jetzt gerade bin, das habe ich schon letztes Mal besprochen, eben, versucht dadurch zu lösen, dass alle Bewegung eine Bewegung in ihm selbst verbleibende Bewegung ist. Und dass man sozusagen diese Art von Veränderung, die in ihm selbst verbleibt, sozusagen auch zu einer Art von Wesens, also sozusagen in seine Wesensbestimmung mit hineinnimmt. Grundsätzlich ist das Problem, dass, das schon bei Aristoteles immer wieder angesprochen wird, mit der Vater-Sohn-Beziehung, wo Aristoteles dann sagt, natürlich ist es genauso gut der Sohn, der den Vater zum Vater macht, wie der Vater den Sohn zeigt. Und das muss aber hier vermieden werden, dass es da sozusagen für Gott, wenn er als Schöpfer tätig ist, sozusagen einen anderen gibt, von dem her er oder was er tut oder was er ist, bestimmbar sein müsste. Also muss das alles in ihm selbst sozusagen ablaufen. Und dann kommt eben diese Stelle, womit wir aufgehört haben. Gleichwohl haben die Theologen mit richtigem Scharfblick aus dem, was ist, ergründet, dass, also was faktisch ist, was das geschaffen ist, ergründet, dass dieses höchste Wesen existiert oder sei, und zweitens, dass es weise sei, weil es eben, nicht, haben wir gesagt, nicht einfach das Universum oder sozusagen so hingeschüttet hat und gesagt, schaut, was daraus macht, sondern es eingeteilt hat in, auf kluge Weise in Arten und Gattungen und lebendig ist, aus der ständigen Bewegung in sich selbst, und dass man das aber schließen kann aus dem beweglichen Zustand von allem. Also dass das alles sich bewegt, auf ein Bewegtsein in Gott sozusagen zurückgehen muss. Und da können Sie dann sehen, wenn Sie umblättern auf der übernächsten Seite, dass hier sozusagen schon vor angesprochen ist, dieses zentrale Thema der Dreieinigkeit, der Trinität, das Sein, die Weisheit und das Leben, der Vater, der Geist und der Sohn, der ein lebendiger Mensch geworden ist. Und da wird das eben als, also das sagt er dann, man könnte nämlich diese geheimnisvollen Namen der heiligen Dreieinigkeit nicht als ein gegenseitiges Feld, sondern als Natur fassen wollen, sodass damit die Bestandte des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Also da kommt er von diesem Weissein, Weise sein, lebendig sein, kommt er auf diese drei. Und da wirft er jetzt noch einmal, an diesem Punkt wird noch einmal das Problem aufgeworfen und behandelt, das ganz am Anfang gestanden ist, nämlich dieses Problem der Namen. Allerdings in Bezug auf die Trinitätslehre ist dieses Problem ja verschärft, weil es da eben nicht einfach nur darum geht, sozusagen in Bezug auf diesen einen allmächtigen Gott jetzt abzuschätzen, was ihn sozusagen in seinem Wesen trifft, wobei wir ja sowieso keine innere, authentische Einsicht in sein Wesen haben, gegenüber dem, was ihn als ein wie immer akzidentelles oder wesentliches oder charakteristisches Attribut trifft. Das war dort so, aber hier wird das ja noch viel komplizierter. Hier wird es noch viel komplizierter dadurch, dass ja nicht nur verschiedene Benennungen gegeneinander abgeschätzt werden sollen, sondern dass in diesem einen Wesen sozusagen drei sogenannte Personen unterscheidbar sein sollen. Und die Frage ist, in welchem Verhältnis die so zueinander stehen können, dass die sowohl drei sind wie auch einer. Also das ist ein höchst drastisches Problem, das jetzt über das das hier so behandelt wird, das lese ich Ihnen jetzt nicht mehr im Einzelnen vor, aber dass es so behandelt wird, dass er der Sache nach hauptsächlich den Unterschied thematisiert zwischen solchen beschreibenden Ausdrücken, die eine Eigenschaft, von mir aus auch eine wesentliche Eigenschaft, erfassen, und auf der anderen Seite solchen beschreibenden Ausdrücken, die Beziehungen erfassen. Also da geht es eben um die Frage, inwiefern kann sozusagen die Dreieinigkeit als eine Beziehung zwischen verschiedenen Relaten in Gott gedacht werden. Wenn man das ganz, ganz verschärft, dass man sagt, das sind einfach wirklich drei unabhängige verschiedene Personen, dann taucht natürlich wieder die Gefahr auf, dass die Bezeichnung Gott selbst, von der er ganz am Anfang ja gesagt hat, die ist die entscheidende, mit der wollen wir beginnen, wenn wir uns fragen, wie sollen wir ihn nennen, dass die dann eventuell, dann taucht die Gefahr auf, dass die sozusagen zu einem Abstraktum wird, nicht? Sozusagen zu einer bloß abstrakten Allgemeinheit, die eben diesen dreien gemeinsam ist. Also das ist natürlich was, was man vermeiden muss, weil das wäre ja viel Götterei, nicht? Also zwar natürlich eine ganz andere Art von viel Götterei, als das, was man den Heiden immer nachgesagt hat, dass ihre Vielgötterei ist, steht in überhaupt keiner Beziehung in Wirklichkeit. Aber sozusagen im Rahmen dieser Orthodoxien, um die es da geht, ist das natürlich etwas, was man vermeiden muss, dass man sagt, wir verehren in Wirklichkeit drei Götter, ne? Statt einen. Wo kann ich Ihnen denn da was vorlesen? Da gibt es dann vor allem auf der Seite von 174 an, zur nächsten Seite hin, diese Überlegung über Abraham und Isaak, sozusagen als Beispiel, Vater und Sohn. Also das wollen wir jetzt nicht, das lesen Sie sich durch und überlegen Sie sich was, lesen Sie sich das durch, überlegen Sie sich, was zu dieser Fragestellung, die da so von 172 bis oben auf der Seite 176 ungefähr läuft. Was sind da die Alternativen, die er eigentlich diskutiert? Er kommt dann auf der Seite 177, taucht wieder dieses Thema auf, noch einmal von der Frage der Adäquatheit unserer Einsicht in das Wesen Gottes. Also, ob unsere Chancen, ihn zu erkennen aus dem heraus, was er geschaffen hat, auch wirklich gut sind, wie viel die wert sind sozusagen, dass er für sich selbst ja doch etwas ganz anderes ist, als er für uns sein kann. Und ein Punkt, der da betont wird, der auch noch also in der Philosophiegeschichte sehr interessant ist, dieses sogenannte, das Problem mit der Gegensätzlichkeit, das fängt auf Seite 178 unten an. Das ist philosophiegeschichtlich deswegen interessant, aber das brauchen Sie jetzt sich nicht merken oder wenn Sie nicht wollen, weil das bei Aristoteles so eine große Rolle spielt, weil es bei Aristoteles so eine innere Verbindung gibt zwischen der Vorstellung von Gegensätzlichkeit, es gibt ja auch eine Klassifikation verschiedener Arten von Gegensätzlichkeit bei Aristoteles, also zwischen dem Begriff der Gegensätzlichkeit und dem Begriff der Form überhaupt. Aber hier steht das gar nicht im Vordergrund, so ein Aristoteles-Bezug, sondern da geht's um Folgendes, da geht es darum, dass für unseren Verstand die Botschaft hier ist die, dass unser Verstand von der Art ist, dass es in ihm zu jeder positiven Bestimmung auch eine Gegenteilige gibt. Also dass jede positive Bestimmung auch etwas ausschließt. Das ist das, was wir heute in der Moderne, in unserer Zeit, sozusagen mit einem eigenen Begriff zu erfassen suchen, nämlich mit dem Begriff der Information, die umso höher ist, je mehr die Information, die mit einer bestimmten Botschaft einhergeht, die umso höher ist, je mehr wir ausschließen. Aber hier hat man sozusagen ganz einfach die Feststellung, dass jede positive Bestimmung etwas ausschließt. Also da sagt er zum Beispiel, beispielsweise einige göttliche Bezeichnungen. Gott wird also eine Wesenheit genannt. Aber eigentlich kann er ja nicht eine Wesenheit sein, weil der Wesenheit ja das Nichts entgegensteht. Daher müsste man, also wenn, so wie wir denken, müssten wir eigentlich zugeben, dass er, wenn er eine Wesenheit ist, es etwas anderes gibt, was er nicht ist. Und es kann aber nichts geben, was er nicht ist. Ja? Also ist es eigentlich gar nicht richtig. Sozusagen, das ist ein sehr fundamentales Problem, das hier angesprochen ist. Also eine Sache, die natürlich ein totales Scheinproblem auch sein kann, aber wenn es kein Scheinproblem ist, dann bedroht es sehr viel, weil dann ist alles, was wir sagen, sozusagen prinzipiell immer inadäquat. Weil alles, was wir sagen über Gott, dass er ist, sozusagen zugleich etwas von ihm ausschließt, und nachdem er das Allervollkommenste ist, kann es doch nicht sein, dass es irgendwas gibt, was von ihm ausgeschlossen ist. Also natürlich kann man sich dieser Art von Überlegung auch von einer rein sprachkritischen Seite her nähern, und so eine Stelle werden wir dann heute auch nochmal vorlesen, wie man sozusagen dem entgehen kann, dass man sich überhaupt mit dieser Art von, also uns kommt das ja wie eine Sophisterei vor, nicht Haarspalterei, auseinandersetzen muss. Aber das ist hier nicht, dieser Weg wird hier nicht gegangen, sondern das wird hier ernst genommen, diese Idee, und daraus die Konsequenz gezogen, eine sehr eigentümliche Konsequenz, aber es hat keinen Sinn, sozusagen von ihm zu sagen, dass er eine Wesenheit ist, sondern wir müssen sagen, dass er überwesentlich ist. Und wir müssen bei allem, was wir von ihm sagen, immer sagen, dass wir eigentlich nicht das meinen, was wir sagen, sondern immer das Super, das Entsprechende drüber. Ne? Das Über drüber. Also alles, was er ist er nicht einfach, weil das würde bedeuten, dass es auch was gibt, was er nicht ist, sondern er ist alles, was er ist, über drüber. Er ist immer sozusagen auf der nächsten Ebene. Er flutscht uns sozusagen immer auf die nächste Ebene davon. Und wenn wir das wissen, dass er das tut, dann, so wird hier suggeriert, unterschwellig, können wir trotzdem über ihn reden, nämlich in einer seiner Über-Drüber-Sprache, also in einer uneigentlichen Sprache. Das hat natürlich auch was zu tun, dieser Gedanke hat natürlich auch was mit diesem sogenannten Dr. Ignorantia-Motiv zu tun. Nicht? Also was wir über ihn sagen, wird ihn nie treffen, aber wir sind als seine Geschöpfe, weil er uns die Begabung gegeben hat, überhaupt eine Einsicht in ihn zu haben, können wir auch nicht aufhören, über ihn was zu sagen. In dieser Schwierigkeit muss man sagen, dass wir ihn am besten sozusagen durch unser Nichtwissen erkennen. Also in der Einsicht sozusagen, dass alles, was wir positiv über ihn aussagen, auch ein Ausschluss wäre, dass aber ein Ausschluss sozusagen eine Beleidigung wäre für ihn und so, dann wählen wir diese uneigentliche Über-Drüber-Sprache. Das ist ein ganz interessanter Punkt, und wie gesagt, natürlich ist wichtig anzuerkennen, dass der eben diesen Überlegungsweg sich ausgesucht hat, dass er dabei bleibt. Das kommt uns ein bisschen komisch vor, aber er nimmt das ernst, und man kann auch nicht ausschließen, dass dabei irgendwas Interessantes rauskommt, aber natürlich ist unser Zugang zu der Sache, dass wir erstmal schauen, wie vermeiden wir, dass wir überhaupt in sowas hineinkommen. Also zwei Begriffe, die man hier noch erwähnen könnte, aber sozusagen nur als Begriffe, als Wörter werfe ich Ihnen die jetzt an den Kopf, weil die auch in diesen Kontext gehören. Also diese Es handelt sich um 178 und der Anfang der nächsten Seite. Also diese Dr. Ignorantia-Idee und zwei andere Begriffe noch. Der Begriff der Analogie, über den wir vielleicht noch mal ein bisschen was sprechen werden, gehört hierher. Also mit dem Begriff der Analogie ist eben gemeint, dass alles, was wir über Gott sagen, sozusagen nicht wirklich ernst gemeint ist. Also nicht sozusagen ein wirklicher Treffer ist, ja, aber sozusagen in der Verschiebung, in einer Art sozusagen Parallelverschiebung der Verhältnisse, die in Gott selbst bestehen, in einer Parallelverschiebung, ja, oder in einer Projektion auf sozusagen die Verhältnisse oder Strukturen, die unseren Verstand ausmachen, ja, in so einer Parallelverschiebung, sozusagen in der Strukturgleichheit besteht, in der eine Struktur erhalten wird, können wir unserem Sprechen über Gott sozusagen noch eine Relevanz zutrauen. Also wir wissen nicht, was in Gott selber oder in seinem Verstand der Unterschied von Gut und Böse oder von mir aus auch von Brav und Schlimm sozusagen zu bedeuten hätte. Aber wir wissen, dass es in ihm etwas gibt, oder wir nehmen an, dass es in ihm etwas gibt, was diesem von uns gemachten Unterschied entspricht. Was das genau ist, wissen wir nicht. Und so wissen wir auch, dass es einen Unterschied zwischen dem und dem. Was genau das ist, wissen wir nicht in ihm. Aber wir wissen, oder wir nehmen an, dass es etwas gibt in ihm, was dem entspricht. Also das ist der Begriff der Analogie. Der ist sehr wichtig. Das sind Begriffe, die wirklich an der Schnittstelle von philosophischer Argumentation und Theologie wichtig sind, weil die alle gefunden werden, nur wegen diesen komischen Fragen da, nicht mit der Einigkeit. Und ein anderer Begriff, der dann später in der Philosophiegeschichte sozusagen mindestens einmal eine immense Rolle spielt, ist der Begriff der Eminenz. Nämlich, das ist der Gedanke, der steht relativ nah an dieser Überdrüber-Strategie, das ist der Gedanke, dass wenn wir von Gott etwas aussagen, und es sollte so sein, wir können das nicht kontrollieren, dass wir da sozusagen wahrheitsgetreu oder richtig etwas aussagen, dann es trotzdem so ist, dass diese Eigenschaft, die wir von ihm aussagen, die er positiv hat, sozusagen er in einem Grad hat, von dem wir uns gar keine Vorstellung machen können. Also dass er sozusagen, wir wissen, was gut ist. Wir haben eine Vorstellung davon, was gut ist. Und wenn wir es auch nicht wissen, so müssen wir uns zumuten, so quasi es zu wissen. Ne? Weil wir uns immer wieder entscheiden müssen zwischen dem, was das Gute ist und was nicht das Gute ist. Und da müssen wir uns sozusagen so eine Entscheidung zumuten und dürfen nicht gegen eine Einsicht verstoßen, die wir nach bestem Wissen und Gewissen erworben haben über den Sachverhalt, über die Sachlage, in der wir uns da entscheiden müssen. Also in dem Sinn wissen wir, was gut ist. Und wir wissen, dass Gott gut ist. Aber Gott ist in einem Maß gut oder seine Güte ist eine Steigerung dessen, was wir unter Güte verstehen, von der wir sozusagen keine Ahnung haben. Also in eminenter Weise besitzt er die positiven Eigenschaften. Ne? Also das ist ein bisschen was anderes als die Analogiesache. In der Analogiesache geht es um Verhältnisse, ne? Während in dem Eminenzbegriff geht es um sozusagen die Steigerung einer bestimmten Art von Eigenschaft. Und dieser Begriff der Eminenz spielt dann nochmal eine ganz, ganz große Rolle in einem späteren Stadium der Philosophiegeschichte im 17. Jahrhundert in der Kritik von Spinoza an Descartes und in der Kritik Spinozas an den kartesianischen Gottesverständnis oder Gottesbeweisen, also jenseits der Periode, die wir hier besprechen. Also das ist dieses Stückel, diese Sachen lesen Sie, jetzt sage ich Ihnen etwas, da kommt dann in dem Buch hier ein Kapitel, das heißt 6.2, das heißt Erkennen als Erscheinen des Nicht-Erscheinenden, das können Sie auch rauslassen. Das ist aber nur sehr kurz. Das ist nur eine Ersparnis von 3 Seiten. Und dann lesen Sie weiter, und zwar ganz allein, jetzt quasi ohne meine Hilfe, aber auch ein bisschen genauer, dieses Kapitelchen 6.3, das heißt der Mensch. Das ist auch ein Text von diesem Scotus. Das ist sehr interessant, das lesen Sie selbstständig. Das geht, das fängt an damit, dass die Frage aufgeworfen wird, warum ist der Mensch eigentlich ein Tier? Warum ist der Mensch als ein Tier sozusagen geschaffen worden? Was bedeutet das? Und so weiter. Da werden sehr, sehr viele an sich recht interessante Fragen beantwortet, da wurschten sie sich halt durch irgendwie. Ich gebe Ihnen einen Hinweis auf ein Argument, das besonders interessant ist und sozusagen auch von theoretischer Relevanz. Das fängt auf der Seite 193 unten an. Also eigentlich in der Mitte. Das kann man kurz zusammenfassen, worum es da geht, ist sozusagen, da geht es um die These, also der lange Absatz, der hört dann auf mit dem, möchte ich behaupten, dass der Begriff übersinnlicher Dinge früher war als die übersinnlichen Dinge selbst. Das ist eine ganz interessante Frage, ne? Also es ist eine Subfrage der Frage, muss es, also die generellere Frage wäre natürlich die, was geht denn vorher sozusagen immer? Die Sachen selber oder der Begriff, den man von den Sachen hat? Wobei jetzt Begriff ein bisschen natürlich nicht ganz das richtige Wort ist, hat man das Gefühl. Oder, also man könnte auch sagen Ideen oder Urbilder oder sowas, ne? Da wird man sagen, natürlich, klarerweise, wenn jemand so ein Gerät erfindet, dann geht der Begriff der Sache in einer bestimmten, so ein Aufnahmegerät, dann geht der Begriff der Sache vorher. Solche Sachen wachsen nicht auf Bäumen und sprießen nicht aus der Erde. Aber auch bei den Dingen, die auf Bäumen wachsen und aus der Erde sprießen, ist natürlich in einer christlichen Zugangsweise so, dass die von irgendwem geschaffen worden sind, und in Bezug auf den kann man natürlich jetzt auch die Frage aufwerfen. Aber die Frage, die hier gestellt ist, hat sozusagen extra Facetten natürlich, weil man hier bei den übersinnlichen Dingen, wenn es übersinnliche Dinge gibt, sich natürlich auch fragen kann oder eigentlich fragen muss, ob bei denen in derselben Weise der Unterschied gemacht werden kann zwischen dem, was sie sind und als was sie gedacht sind. Ja? Das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Frage. Bei Dingen, die nicht sinnlich sind, was für ein Unterschied? Also wir tendieren ja dazu, also die moderne Sicht der Sachen, die sich sozusagen seit Descartes durchsetzt und auf die wir noch immer verpflichtet sind, ist ja die, dass wir eher sagen würden, da geht es um gar nichts, weil übersinnliche Dinge sind ja sowieso nur solche, die eben gedacht werden. Ja? Die bestehen ja in nichts anderem, als in ihrem Gedachtwerden. Also dieses Problem, das hier angesprochen ist in dem Kapitel über den Mensch, das werden wir hoffentlich heute, wenn ich schnell genug reden kann, noch in einem ganz anderen Kontext wiederfinden. Aber es ist klar, dass es hier um... Und die Frage wird relativ pfiffig und sorgfältig behandelt. Das ist eine gute Stelle hier in dem Scotus-Text, die da dann kommt bei dieser Frage. Da geht es natürlich um sowas wie objektiv ideales Sein. Ne? Also da geht es schon um Fragen, die vor allem im Neuplatonismus eine große Rolle spielen. Bei Plato selbst ist das so eine Sache, ne? Eigentlich. Aber man müsste auch bei Plato natürlich sagen, da gibt es sowas wie sowas, was als Übersinnliches existiert, auch wenn es nicht nicht gedacht wird. Also das lesen Sie selber sozusagen zu Ende. Also da kommt sicher irgendwie ein oder zwei Fragen zu diesem Scotus-Text bei der Prüfung. Also irgendeine solche, eine Frage, die sich auf sowas bezieht, kommt bestimmt. Diese Frage mit der Dreieinigkeit, das habe ich Ihnen ja jetzt schon angedeutet, das ist so ein typisches philosophisches Problem, das theologisch motiviert ist. Und natürlich trifft es als Problem sozusagen dann zusammen mit anderen Fragestellungen, die nicht aus derselben Motivation entspringen, wie zum Beispiel aus dieser Überlegung zu den Universalien. Aber es kann zusätzlich aufgeladen sein. Das habe ich Ihnen ja versucht vorher anzudeuten, nämlich gesagt, das Problem der Namen stellt das Problem der Universalien, aber die Trinitätsfrage wirft noch ein extra Problem auf, weil das sind drei Personen, die eine Person sind. Man kann versuchen dafür, und die Leute haben ja auch versucht, für dieses spezielle Problem dann auch in der Antike, in der heidnischen Antike sozusagen, Ansätze zu finden, irgendwo anders. Nicht? So wie der ja auch sofort versucht mit dem Alten Testament, mit Isaak und mit Abraham und Isaak daherzukommen oder so. Aber das ist schon eine schwierige Frage, sich zu überlegen, wo würde man denn da eigentlich nachschauen, ob man Modelle findet für die Behandlung dieser Art von Problem. Nicht so leicht. Nicht? Also, so, dass man sagen kann, naja, eine Familie ist auch so was Ähnliches. Gott ist eine kleine Familie aus drei Männern. Oder so, dass... was gibt es sonst? Nicht? Organismen, lebende Organismen und ihre Teile oder so. Sehr schwierig, sehr schwierig. So. Und von der Sorte Problem gibt es mehrere. Nicht? Dieses ist eins. Also ich glaube schon, dass man die abzählen kann, die besonders tollen, aber ein anderes Problem dieser Art ist die Prädestination. Na, das ist auch etwas, womit Sie sich die ganze Zeit beschäftigt haben. Wie hängt die Prädestination, die Vorbestimmung zusammen mit der Allwissenheit Gottes? Da haben Sie übrigens, das sage ich jetzt nur am Rand, in der Antike ein Lehrstück gefunden, in dem Sie zumindest teilweise ein theoretisches Modell haben konnten, nämlich die aristotelische Lehre von den sogenannten Futura Contingentia. Das sind besondere Probleme, die im Zusammenhang mit Sätzen auftauchen, die etwas über kontingente zukünftige Ereignisse aussagen. Also nach Aristoteles ist es ja so, dass jeder Satz, der ein ordentlicher Behauptungssatz ist, entweder wahr oder falsch ist und sicher nicht beides zugleich. Und wie ist es jetzt mit so einem Behauptungssatz, der etwas über einen Vorgang sagt, der morgen stattfindet? Der muss jetzt also entweder wahr oder falsch sein und kann nicht beides zugleich sein. Das ist ein Lehrstück, das bei Aristoteles eine große Prominenz und Bedeutung hat. Und das haben die irgendwie ausgegraben und haben sich damit, weil das nämlich in der Schrift über den Satz, das ist eine von den Impera Hermeneas vorkommt, und das ist einer von den Texten, die da zu dieser Zeit noch schon kommentiert worden sind. Das hat ihnen Möglichkeiten eröffnet, aber natürlich nicht erlaubt, die Sache wirklich aufzulösen. Das ist ein Problem, dessen Brisanz auf Augustinus zurückgeht. Der Flasch macht das glaube ich, ausreichend klar in seinem Augustinus-Kapitel. Also, dass im Leben des heiligen Augustinus eben sozusagen zwei große Einschnitte zu beachten sind. Der eine ist eben der, wo er sich hat taufen lassen, also die Bekehrung und die Taufe in Mailand, in der Zeit, wo er da in Mailand tätig war. Also das war Ende der 80er Jahre. Und erst einige Jahre später, etliche Jahre später, hat er in seiner philosophischen Entwicklung noch einmal eine Wende genommen. Und zwar insbesondere eben genau in der Frage, also was man sagt, der Gnadenlehre. Also inwiefern oder bis zu welchem Grad sozusagen wir durch ein gottgefälliges Leben jetzt imstande sind, die Gnade zu erwerben. Oder ob das sozusagen eine Entscheidung ist, die bei Gott allein liegt. Und da gibt es bei Augustinus eben eine scharfe Wende sozusagen von einer liberalen zu einer sozusagen eher restriktiven und, wie kann man jetzt sagen, also kalvinistischen sozusagen Gnadenlehre, dass der Mensch sozusagen, dass Gott vorherbestimmt hat, welche die Guten sind und welche die nicht ganz so Guten sind und dass man da strampeln kann, so viel man will, daran wird man nichts ändern. Also von daher kommt die Brisanz dieser Frage der Prädestination. Bei dem Eriugena wird gut herausgearbeitet, der arbeitet gut heraus in seinen Stellungnahmen, da gibt es eine eigene Schrift darüber, der arbeitet gut heraus, dass diese Entwicklung des heiligen Augustinus selbst sozusagen hier ein Problem darstellt. Dass wir, wenn man, die Sache ist die, im Prinzip gibt es so und so viele Stellen in der Bibel und überall, die von der Freiheit des Menschen sprechen. Ja? Wie soll man das damit vereinen, dass vorgezeichnet ist, wie es für ihn ausgehen wird? Also was soll Freiheit heißen, wenn ich nicht einmal sozusagen in der ganz großen Frage, ob das alles für mich gut ausgeht oder schlecht ausgeht, einen Sager habe? Ne? Was heißt dann Freiheit? Also Freiheit heißt dann, dass ich aussuchen kann, ob ich Coke oder eine Pepsi trinke. Nicht? Aber das ist es ja nicht, nicht. Vor allem, was ist interessant an der Sache für jemanden, der das alles nicht will, der sozusagen ein Mönch ist, ein Einziger, dem es überhaupt nur darum geht, der erfasst hat, dass es nur darum geht, gottgefällig zu leben und den Zustand der Gnade zu erreichen oder zu erhalten. Wie soll man diese Widersprüche auflösen? Und da beginnt eben diese ein Problem, das wir jetzt dann eben noch weiter verfolgen werden heute. Und da stellt es eine besondere Schwierigkeit dar, dass jemand, der in dieser Sache kompetent ist, ein Einzelner, der kompetent ist, sozusagen beide Positionen vertreten hat. Und man sich sozusagen jetzt, wenn man sagt, naja, ich führe den heiligen Augustinus ins Treffen, dafür, dass wir alle frei sind und diese Voraussicht Gottes nicht bedeuten kann, dass wir da nichts tun können oder so. Und der andere sagt, ich führe den heiligen Augustinus an dafür, dass es genau umgekehrt ist. Ne? Und so. Und was die da beginnt sozusagen, das ist der Anfang, kann man sagen, einer ständigen Diskussion, die bis weit ins 17. Jahrhundert hineingeht, eben über das Verhältnis von drei Instanzen eigentlich, nämlich Offenbarung, Autorität und Vernunft. Nicht? Was also in der Entscheidung solcher Fragen die jeweils für eine Rolle haben. Man muss die Offenbarung und die Autorität unterscheiden, weil der heilige Augustin und die Kirchenväter Autoritäten sind. Und vor allem, wenn man dann also später sozusagen eine hochentwickelte und stabilisierte päpstliche Autorität hat oder zumindest mit ihr rechnen muss, man muss die Autorität von der Offenbarung und unterscheiden, die sich natürlich insbesondere in der Reformation zeigt, bei Luther, bei dem sozusagen alles, was nicht die Schrift ist, dann, also wo der Begriff der Offenbarung an die Schrift gebunden ist und die Geschichtenerzähler, die nachher kommen, sozusagen da nicht mehr auf derselben Ebene mitdiskutieren dürfen oder können. Also wo eben solche Probleme dann in einer gewissen Weise vom Tisch gewischt werden können, wie das mit den verschiedenen Entwicklungsstadien im Leben des heiligen Augustinus. Aber für die ursprünglich sind das diese drei Instanzen. Und das Wichtigste, was man allgemein da sagen kann und was eben bei diesem Scotus Eriugena schon ganz klar ist, dass dieses Problem der Glaubenswahrheiten effektiv verbunden wird, verbunden werden muss mit einer Kultur der Interpretation. Also das, was diese Fragen zeigen, egal auf welcher Seite man jeweils steht in diesen Streitfragen, ist, dass sie interpretationsbedürftig sind. Und das ist ein Hauptgrund dafür, dass auch noch nach dem 9. Jahrhundert und lange Zeit eben in diesen philosophisch-theologischen Diskursen die Erziehung in den freien Künsten, insbesondere im Trivium, in diesem Teil Rhetorik, Dialektik, Logik, dass das da so eine große Grammatik, dass das so eine große Rolle spielt. Weil wenn man das nicht kann, ist man da der Gelackmeierte, nicht? In diesen ganzen Problemen. Also, wir machen einen Sprung, nachdem wir das festgehalten haben, in das frühe mittlere 11. Jahrhundert und sehen dort im Grund noch, also und sehen dort dasselbe Problem, aber jetzt schon sozusagen in einer ein bisschen verfestigten Form als Krieg sozusagen verschiedener Parteien gegeneinander. Also bei dem Eriugena ist es noch nicht unbedingt so, obwohl der auch schon sozusagen damit zu tun hatte, sich da sozusagen mit seiner liberalen Position zu erhalten. Aber immer mehr wird diese Sache zu einem Streit von Parteien, wobei die sozusagen den Vernunftgründen ein bisschen mehr Gewicht zuerkennen wollen, die sogenannten Dialektiker sind, und die anderen sind halt die Antidialektiker. Also wir treffen im 11. Jahrhundert zum Beispiel zwei, die sich da ineinander verbissen haben, einen gewissen Berengar von Tours und auf der anderen Seite, also den brauche ich nicht aufschreiben, den schreibt man, also bei dem ist völlig klar, wie man ihn schreibt und wie man ihn ausspricht. Berengar aus Tours, und sein Kontrahent war einer, bei dem feststeht, wie man ihn schreibt, aber für mich immer ein Geheimnis bleiben wird, wie man den Namen ausspricht. Aber weil er ein Franzose war, sagen wir eben Lanfranc. Der war in dem Kloster in Beck, und der war Erzbischof auf der Insel, Erzbischof von Canterbury dann. Die haben sich um ein drittes, so ein großes Thema, hauptsächlich gestritten, oder die haben sich über alles gestritten, was ein möglicher Anlass war, sich zu streiten, aber insbesondere haben die ein drittes Thema, also wir haben gehabt die Sache mit der Dreieinigkeit, die Sache mit der Prädestination, und natürlich ein ganz großer Hit ist die Wandlung, nicht das Abendmahl. Das war denen ihr Lieblings... Was ist der Status von Brot und Wein als Leib Christi? Ne? Also, und der eine, der sozusagen der Dialektiker war, das ist der B und das ist der Anti-B, der sagt natürlich, das sind Symbole, ne? Und der andere sagt, na, das ist schon so. Ne? Daraufhin sagt der, aha, so, na jetzt pass auf, machen wir mal ein bisschen zu. Wenn es so ist, dass wenn das Brot das der Leib, wirklich der Leib Christi ist, dann ist der Leib Christi ein Brot. Möchtest du das sagen, Christus ist ein Brot? Sagt der andere drauf, lass mich mit solchen Spitzfindigkeiten in Ruhe, und jetzt ein wörtliches Zitat, was er dem einmal geschrieben hat, lieber ein Idiot mit Glauben als ein Heretiker wie du. Also ich bin lieber ein Trottel und glaube sozusagen, dass, also ich lasse mich lieber von so jemandem wie dir als ein Trottel hinstellen, wenn ich sage, das Brot ist wirklich der Leib Christi, als dass ich bei deinen Sophistereien, bei diesem dialektischen Ding, das steht dort, es ist der Leib Christi, also ist es der Leib Christi. Und wenn da einer kommt mit solchen Spitzfindigkeiten wie du, dann versuche ich da gar nicht mitzudenken oder rauszukommen, weil ich weiß, bei jedem Schritt, den ich mache, verfange ich mich nur umso mehr in diesen hinterfotzigen sozusagen Fallstricken, die du da ausgelegt hast und so weiter. Ich bleibe bei meiner Sache. Oder solche Sachen, die da diskutiert worden sind, wie die Allmacht und so, kann Gott etwas schon Geschehenes ungeschehen machen, nicht? Und lauter solche Dinge. Darauf gehen wir jetzt nicht im Einzelnen ein, das ist nur sozusagen wichtig ist, dass sozusagen die Standardisierung dieser Streitfragen, die Herausbildung sozusagen von zwei wirklich konstant über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte identifizierbaren Parteien, ja, also diese Verfestigung und Standardisierung, dass das ein wichtiger Faktor ist in einer sozusagen einer erneuerten, einer nochmal aktualisierten Unterscheidung zwischen Logik und Offenbarungswissen. Ne? Und sozusagen, oder Autoritätsglauben. Wobei sich also eben auch bei diesen Leuten schon ein bisschen sowas herauskristallisiert, dass man das auch miteinander sozusagen vereinbaren kann. Der kann das ja auch vereinbaren. Also der Antidialektiker kann natürlich auch vereinbaren. Der sagt, du machst einfach was anderes. Und ich sage dir, das ist jämmerlich, du solltest deine Zeit für was anderes verwenden, als für das Ausdenken solcher Spielzeuge. Aber was du machst, aber ein besonderer Gedanke, der da helfen kann, ist, dass man den grundsätzlich konditionalen oder bedingten Charakter sozusagen des Logischen herauskehrt. Also dass in der Logik sozusagen ja nie eine Sachaussage gemacht wird, sondern was das Zwingende in der Logik ist, was in der Logik zwingt, ist immer nur was Konditionales. Ist immer nur, also das Zwingen selbst ist nur konditional. Wenn du das zugibst und das zugibst, dann musst du das auch zugeben. Und man immer gegenüber seiner logischen Argumentation sagen, aber ich gebe da schon das Erste nicht. Ne? Und damit packst du dein Köfferchen wieder ein. Und, das ist etwas sehr Wichtiges, dass man das trägt bei zu einer Schärfung sozusagen des Unterschiedes, diese Streitigkeiten tragen bei zu einer Schärfung des Unterschiedes zwischen Logik auf der einen Seite, Autoritätswissen und eventuell natürlich auch anderen Disziplinen, die in das Trivium gehören, mit der Logik zusammen, Rhetorik und so weiter. Also das ist so quasi schon das 11. Jahrhundert, dieser Zustand. Und jetzt sprechen wir in dieser Vorlesung noch, wenn es sich ausgeht, über zwei Philosophen, die in der frühen mittelalterlichen Philosophie die allerbedeutendsten Gestalten überhaupt sind, also zwei richtige Giganten der Philosophiegeschichte. Zu kurz sprechen wir über die, aber das sind Autoren, bei denen es sich wirklich lohnt, dass man sich selbstständig mit ihnen beschäftigt und die vor allem beide, wenn auch aus doch ziemlich verschiedenen Gründen, sowas wie eine lebendige Präsenz auch heute noch haben. Also die sozusagen beide noch da sind in einer bestimmten Weise. Natürlich reden die nicht mit uns und es erfordert, wie ich schon in meiner allerersten Vorlesungsstunde gesagt habe, auch bei denen einen gewissen Aufwand, wenn man sich genauer damit beschäftigen will. Aber man ist relativ bald so weit, dass man das Gefühl hat, mit denen kann man auch diskutieren oder die reden auch noch zu uns. Und das muss nicht, weiß ich, wie kompliziert übersetzt werden, die also gewissermaßen modern sind. Der eine ist ein gewisser Anselm, später dann einmal auch Bischof von Canterbury und eben tatsächlich auch ein Schüler von diesem Lanfranc, also Schüler ist Nachfolger zweimal, in Norditalien geboren, von 1033 bis 1109 hat er gelebt, also so richtig 11. Jahrhundert. Unter anderem ein bisschen jünger, von 1079 bis 1142, der Franzose Abélard. Also das sind die zwei, bis jetzt sind das die zwei größten und wichtigsten Leute, die wir haben. Anselm heißt der eine und der andere heißt Abélard. So. Also wie gesagt, dieser Anselm war Schüler und auch an zwei verschiedenen Orten nacheinander dann Amtsnachfolger von Lanfranc. Obwohl die Position, die er also sozusagen in den meisten entscheidenden Dingen war genau gegensätzlich, hat er genau gegensätzliche Positionen vertreten. Aber er ist eben als Abt in dem Kloster in Beck nachgefolgt und er wurde eben dann auch, jetzt weiß ich gar nicht, ob da noch wer dazwischen war, das war aber dann eben auch Bischof von Canterbury. Und das Werk und das Denken dieses Anselm, das ist eben vor allem einmal bedeutend vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, um das Verhältnis von Vernunft, Glauben, Rationalität und Offenbarung. Das ist einer von drei Punkten, die wir bei ihm kurz behandeln werden, seine Einstellung in dieser Sache. Ein anderer, zweiter Punkt ist ein ganz bestimmter, einzelner Gedanke, der sehr berühmt ist, dieser berühmte auf ihn zurückgehende Gottesbeweis, der lange Zeit unter der Bezeichnung a priorischer Gottesbeweis firmiert hat, also von dem über Jahrhunderte hinweg immer wieder die Rede war, als der a priorische Gottesbeweis des Anselm, und der aber seit Kant einen anderen eigenen Namen hat, nämlich der ontologische Gottesbeweis. Und der dritte Punkt ist, den wir natürlich, wir können das alles nur sehr kurz skizzieren, wären sozusagen Grundpositionen seiner Logik. Wir fangen mit dem Verhältnis, wir fangen mit der Gottesbeweissache an. Aber das hat eben was mit dem ersten zu tun. Die Frage nach dem Verhältnis von Rationalität und Offenbarung. Natürlich ist die gerade in dem Themenbereich sozusagen eines Gottesbeweises virulent. Man kann sich ja überlegen, und im Grunde ist das für uns eigentlich sehr naheliegend, man kann sich ja überlegen und sagen, wenn auch für uns noch naheliegend, wenn jemand hergeht und sagt, horcht mal ein bisschen zu, ich werde euch da jetzt einen Beweis dafür geben, dass Gott existiert. Ob das nicht an sich schon sozusagen eine unangemessene Überheblichkeit ist. Also von dem, was wir bei dem Scotus Eriugena gelesen haben, her könnte man ja sagen, liegen denn nicht alle wahren Gründe für das Dasein Gottes nur in ihm selbst und für uns nicht wirklich zugänglich, und wie können wir uns denn dann anmaßen, da einen Beweis geben zu wollen. Stehen wir denn da nicht immer in dem Dilemma, dass entweder der Beweis nicht vollständig ist und dann ist er eh nichts wert, oder eine Anmaßung hat sozusagen, oder noch schärfer formuliert, hat Gott es denn notwendig, sich seine Existenz von unsereinem beweisen zu lassen? Das ist ja tatsächlich irgendwie dann so ein lutherischer Standpunkt ein bisschen. Der drückt sich ja auch so aus. Muss er sich denn das gefallen lassen, dass er sich seine Existenz von uns beweisen lässt? Aber diese Sichtweise, also dass man das so aufs Korn nimmt, das muss man ganz schnell vergessen. Überhaupt diese ganze Perspektive, wenn man diese Gottesbeweise und ihren Sinn in der Zeit vom frühen Mittelalter bis ungefähr zu Descartes hin verstehen will. Diese Art von Überlegung spielt bei allen diesen Leuten, die da ernsthaft solche Gottesbeweise versucht haben, nicht einmal als negative Kontrastfolie eine Rolle. Es ist so, natürlich Ist es auch bei den Gottesbeweisen so, wieder so, wie bei der Prädestination und bei der Dreieinigkeit und bei allen diesen Dingen, dass man versucht hat, sozusagen, je nachdem, was man da zur Verfügung hatte, in der Antike oder in der klassischen Antike sozusagen Modelle zu finden, wie solche Fragen diskutiert werden. Und nicht nur in der Antike, sondern gerade bei den Gottesbeweisen natürlich auch in der Kirchengeschichte. Also es gibt zum Beispiel, da weiß man nicht so genau, welche Rolle das für jemanden wie den Anselm gespielt hat, bei diesem Karolinger Alcuin sowas Ähnliches wie einen Gottesbeweis. Da gibt es so einen, und der knüpft mit dieser Überlegung seinerseits schon an Augustin an. Da gibt es eine Überlegung, die entwirft sozusagen ein Bild der Weltordnung als Hierarchie, als aufsteigende Ordnung. Also die Welt ist eben so geordnet, dass es da das einfache Leben gibt, dann gibt es ein Leben, dann gibt es Lebendiges, das nicht nur lebt, sondern über bestimmte Sinne auf seine Umwelt bezogen ist, reagiert und so. Und dann gibt es auf einer dritten Stufe ein Leben, das nicht nur über irgendwelche Sinne auf seine Umwelt reagieren kann, sondern eine Seele hat, das heißt ein gewisses Mindestmaß an Selbststeuerung und so weiter. Und dann gibt es auf einer vierten Stufe ein Leben, das nicht nur diese Selbststeuerung hat, sondern eine verständige, einen Intellekt hat, ja, eine verständige Selbststeuerung. Und dann gibt es sowas wie ein Leben, das eine noch höhere Form von Intellekt hat und so weiter. Und bei allem, was wir uns da vorstellen, auch wenn wir da bis auf die höchste Stufe kraxeln, erkennen wir immer, dass es unvollkommen ist. Also auch wenn wir da auf einer höchsten Stufe angelangt sind, erkennen wir immer eine Unvollkommenheit dieser Fähigkeit oder dieser Ausrüstung. Immer höhere Perfektion, aber auch auf der höchsten Stufe noch unvollkommen. Alles, was uns da plausibel erscheint, was wir beschreiben können. Und daraus nehmen wir an, oder das suggeriert uns, dass es da jeweils noch etwas drüber geben muss, was vollkommen ist. Und das können wir aber nicht beschreiben. Na? Ein unbeschreibliches, noch vollkommeneres, das überhaupt keine Defizienzen mehr hat. Also das ist schon so eine Art von Gottesbeweis. Oder es ist eine, also Beweis ist ein bisschen stark gesagt, es ist eine starke Suggestion, ne? Ein Bild. Zum Unvollkommenen muss es doch eigentlich ein Vollkommenes geben. Und dieser Gedanke ist besonders naheliegend oder besonders verführerisch, wenn man so eine Hierarchie für das Unvollkommene hat. Wenn einfach alles Unvollkommene gleich ist, dann ist der Gedanke nicht so überzeugend. Er wirkt viel besser, wenn man sagt, im Unvollkommenen gibt es eh schon Stufen. Na, da muss es doch noch was geben, da ganz oben. Ne? Da muss es eben zu allen diesen Stockwerken, in denen es immer toller ist, muss es auch noch ein Penthouse geben, ne? So quasi. Und da führt aber kein Aufzug hin. Ne? So, da können wir mit dem Hubschrauber. Allerdings ist in diesen Überlegungen schon, sowohl bei Augustin wie bei dem Alcuin, nie auch nur die leiseste Andeutung der Idee, man könnte durch so eine Überlegung beweisen, dass Gott existiert und dass man deswegen, weil diese Überlegung so suggestiv ist, dass man deswegen an ihn glauben muss. An Gott glaubt man oder muss man glauben, weil er sich uns geoffenbart hat. Das ist der Punkt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und das bleibt auch so. Das müssen Sie verstehen, wenn Sie sich mit dieser Gottesbeweisfrage auseinandersetzen. Und es gilt auch umgekehrt. Sehr wichtig, sehr wichtig. Also an Gott glauben wir, weil er sich uns geoffenbart hat. Und nicht deswegen, weil so ein Bild suggestiv ist. Das heißt, es spricht nichts gegen dieses Bild. Aber das kann nie sozusagen der Grund sein dafür, dass wir an Gott glauben. Und das gilt auch umgekehrt, wenn man sich jemand vorstellt, der sozusagen der perfekte Heide ist, ja, ohne Bezug auf die Offenbarung, sofern das überhaupt möglich ist. Und von diesem jemand, von diesem perfekten Heiden, nehmen wir jetzt an, er würde von selber auf so einen Gedanken verfallen, mit den Gedanken mit der zunehmenden Vollkommenheit. Und also auf die Existenz eines vollkommensten Wesens schließen. Und nehmen wir noch dazu an, durch irgendeinen totalen Zufall der babylonischen Sprachverwirrung, oder der sozusagen auf die babylonische Sprachverwirrung zurückgeht, durch irgendeinen Zufall würde er dieses höchste Wesen sogar Gott nennen, dann wäre dadurch noch lange nicht klar, dass der die Existenz des geoffenbarten Gottes bewiesen hat. Das ist der springende Punkt, das ist das Umgekehrte. Ne? So ein imaginärer Fall sind natürlich Aristoteles und Plato und insbesondere die Versatzstücke aus der aristotelischen Philosophie über den unbewegten Beweger und so, die man dann im Hochmittelalter diskutiert hat und versucht hat zu integrieren in diese Gottesbeweis-Idee. Da ist aber immer, da spielt auch dann, das werden wir in der nächsten oder übernächsten, ich hoffe in der nächsten Stunde dann ein bisschen ausführlicher besprechen, da spielt immer dieser Gedanke eine Rolle, dass der aber deswegen noch lange nicht die Existenz Gottes bewiesen hat. Obwohl er ein Argument entwickelt hat und obwohl er vielleicht sogar Gott dazu gesagt hat, immerhin ist ja Theos, was der Scotus Eriugena da am Anfang diskutiert, ein Wort, das bei Aristoteles auch vorkommt. Also solche Fälle sind sehr, sehr komplex und hängen sehr davon ab, wie man den Begriff der Offenbarung differenziert. Ja? Also wenn man sagt, wir glauben an Gott, weil er sich uns geoffenbart hat und nicht, weil wir solche Denkkunststücke aufführen können. Aber hier kommt es für uns nicht darauf an, wie differenziert man das alles ausgestalten und diskutieren kann, sondern nur darauf, dass der Gedanke allein keine hinreichende Bedingung dafür ist, dass wir die Existenz des Gottes, an den wir glauben, bewiesen haben. Also, es folgt nicht der Glaube dem Gedanken nach. Ja? So, das ist sozusagen der Spirit der Sache, sondern es ist umgekehrt. Und diese Differenzierung ist auch für das Verständnis von dem Gottesbeweis, von dem berühmten Gottesbeweis, von diesem Anselm aus Aosta geboren, die wesentliche Grundlage. Das muss man deswegen verstehen, besonders unterstreichen, weil dieser Gottesbeweis ein extrem rationales Gebilde ist. Also man könnte sozusagen sagen, schnippisch rational, unverfroren oder frivol rationales Gebilde. Das ist ihm auch immer wieder vorgeworfen worden. Ein rein rationales Gebilde ist also wirklich ein sogenanntes Denkkunststück, das wird auch heute noch diskutiert in der Philosophie unter dem Obertitel, dass es ein Denkkunststück oder ein Denkrätsel ist, extrem abstrakt. Und das wird auch von ihm selber gesagt, dass es sich um einen ganz abstrakten Gedanken handelt, in dem keinerlei Bezug auf irgendeine Autorität vorkommt. Aber er unterstreicht, dass es ihm wichtig ist, dass der Gedanke selber nichts beinhaltet, was mit irgendeiner Autorität in Konflikt geraten kann. Und zweitens, dass der Gedanke nicht dazu gedacht ist, einen Ungläubigen zum Glauben zu bekehren. Oder auch nicht dazu da ist, eine Sicherheit bezüglich der Existenz Gottes zu gewinnen, die höher wäre als die des Glaubens. Ja, also das ist ganz entscheidend. Es ist, das müssen Sie verstehen, andersherum. Es ist genau andersherum. Das Argument ist ein Test für die Kraft unserer Rationalität. Also der Gottesbeweis ist nicht dazu da, jemanden, der nicht an Gott glaubt, davon zu überzeugen, dass es ihn gibt, sondern es ist ein Test für die Kraft unseres Verstandes, ob unser Verstand, also ein Beweis sozusagen für die Vorzüglichkeit der Gabe des Intellekts, die Gott uns gewährt hat. Ja? Es ist ein Beweis dafür, und so muss man das in dieser Diskussion sehen, ja? Es ist ein Beweis dafür, dass Gott uns unseren Intellekt gegeben hat, nicht umsonst oder nicht sozusagen aus Spaß, damit wir Blödsinn damit machen, sondern damit wir ihn auch diesen Intellekt dazu verwenden können, sozusagen im Intellekt etwas einzusehen, was uns im Glauben schon geoffenbart und sicher ist. Das ist der springende Punkt in der Sache. Wenn man das nicht kapiert, kann man zwar alles Mögliche über diesen Beweis kapieren, sehr interessante Sachen, aber nicht seinen Autor. Ja? Haben Sie das halbwegs verstanden? Noch einmal anders gesagt, mit Anselm ist klar, oder bei Anselm ist klar, dass man die Dinge eben nicht so sehen kann, wie sie in dieser Generation vor ihm betrachtet worden sind, nämlich, dass wir auf der einen Seite die mickrigen und zugleich frechen Menschen haben, die sozusagen mit ihrer Menschenvernunft da herumturnen, und auf der anderen Seite steht der gütige große Gott, der sich ihnen geoffenbart hat und jetzt vielleicht beleidigt ist, wenn sie ohne die entsprechende Wertschätzung seiner Offenbarung mit ihrer eigenen mickrigen Vernunft seiner Größe gerecht werden wollen. Ja? Also der sozusagen das eigentlich als eine, wie soll man sagen, so eine einschmeichelnde Frechheit betrachten könnte. Der Punkt bei Anselm ist, der wesentlichste, vielleicht der allerwichtigste Punkt bei ihm ist, dass man das nicht so sehen darf und dass man sich nicht in diese Art von Frontstellung verfangen darf, sondern dass man mit so einem Gottesbeweis zeigen kann, dass Gott uns die Gabe der Vernunft und sozusagen des schlussfähigen und argumentierenden Intellekts sozusagen zu einem positiven Zweck verliehen hat. Dass die Vernunft eine Gabe Gottes ist, etwas, das in Übereinstimmung mit seinem Wesen und mit seinem Willen funktioniert, wenn man es nicht missbraucht. Ja? Also das ist der springende Punkt, dass Sie sich das vielleicht merken, dass wir so eine Phase haben, die beginnt beginnt viel früher mit diesem Eriugena, was kann die Dialektik bei diesen ausrichten, was kann das Denken ausrichten gegenüber diesen Rätseln, die uns die wesentlichen Glaubensinhalte aufgeben, wie die Prädestination, wie die Dreieinigkeit, wie die Wandlung, ja, und so. Dass es da sozusagen diese Herausarbeitung von solchen Gegenpositionen und von bestimmten standardisierten Argumenten gibt, wobei aus dem Produkt eine Klärung, sukzessive, sozusagen eine Profilierung der Logik als einer eigenen Instanz noch einmal erfolgt. Die war ja immer eine eigene Instanz, aber die wird jetzt sozusagen neu in einer besonderen Rolle definiert. Und dass eben bei Anselm sozusagen das wirklich auf eine Ebene höher gelegt wird, also über die Eristik, über die Streiterei hinaus. Ne? Und jetzt, das ist jetzt dann wieder etwas, was Sie lesen in dem Flaschbuch, Seite 217, also Sie lesen natürlich auch, was er vorher über den Anselm schreibt, und dann lesen Sie ab Seite 217, Sie müssen nicht unbedingt das lesen, was er da, den Textauszug über die Methode, Prolog und so, ja, über das Gute, das brauchen Sie nicht lesen, aber 7.3, Anselms Argument, das in Wahrheit Gott existiert. Das ist, wie gesagt, eine sehr kurze Angelegenheit, so quasi am Rande des Schnippischen. Also, Herr, der du die Glaubenseinsicht gibst, ja? Das ist ein Gottesbeweis, ja.
Von der anderen Seite, also, hätten wir nicht in der Luft und nicht in der,
ja?
Dann kämen wir nicht zu diesem Begriff.
Ja. 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 Aber Gott hat uns eben nicht nur Leben und nicht nur Sinne, sondern eben auch einen Intellekt verliehen. Das ist der Punkt. Ja? Und wir wissen, dass man mit diesem Intellekt Missbrauch treiben kann. Also, dass wir uns sozusagen da gegenseitig reinlegen und so. Aber und jetzt ihm geht es einfach nur darum zu zeigen, dass dieser Intellekt allein ohne Ressourcen aus der Autorität, also aus direkte Ressourcen aus den Kirchenvätern, sozusagen imstande ist,
sozusagen die Existenz Gottes zu beweisen. Wobei beweisen eben jetzt selber wieder ein Wort ist, das quasi nur definiert ist für den Verstand. Ja? Und sozusagen beweisen nicht, sozusagen den Glauben nie substituieren kann. Und er könnte das gar nicht, das sagt er auch, er würde das gar nicht zusammenbringen, hätte er nicht die Erleuchtung durch den Glauben oder die Offenbarung. Also zuerst der Glaube, Fides, und dann die intellektuelle, die Ausnutzung sozusagen der intellektuellen Kapazität. Ist das? Ja? Man könnte schon sagen, in Ergänzung Ihrer Frage, könnte man sagen, das ist aber eine schwierige Frage, dieser Frage wird hier nicht berührt, glaube ich. Man könnte natürlich auch sagen, dass in einer gewissen Weise die nicht denkende Kreatur, ja, sozusagen jetzt unter Anführungszeichen Gottes Dasein beweist. Aber das ist ein sehr schwieriger Gedanke. Entweder wird das erst recht wieder nur zu einem Beweis, den wir als Denkende führen, so einer mit seiner Hierarchie vom Leben zum Intellekt, oder wir stehen vor der Schwierigkeit, dass wir, wenn wir einmal denken, uns sehr schwer in eine Kreatur hineinversetzen können, die nicht denkt. Ne? Also, aber das wäre sozusagen eine mögliche Seitenlinie in Ihrer Frage, nicht? Dass man sagt, wenn wir den Intellekt nicht hätten, was wäre dann? Ne? Da könnte man, also ein Gedanke, der im Mittelalter schon manchmal ventiliert worden ist, ist eben der, dass alles, was ein Abbild Gottes ist, zu seiner Ehre beiträgt oder zu seiner Verherrlichung. Ja? Und das ist etwas, das ist dann kein Beweis, ja? Aber das ist sozusagen ein Bezug dessen, was keinen Intellekt hat, auf Gott, der darüber hinausgeht, dass es existiert. Also sozusagen eine Art von Repräsentation. Ja? Also das Ebenbild Gottes verherrlicht ihn oder sozusagen durch seine Ebenbildlichkeit allein schon, auch wenn es nicht denkt. Aber das sind schwierige Sachen. Ich meine, was nicht heißt, dass die nicht auch philosophisch irrsinnig interessant wären, weil das über das Verhältnis von bildlicher Bezogenheit auf Gott und rationaler Bezogenheit auf Gott, natürlich, das ist schon eine hochinteressante Angelegenheit. Ne? Also da gibt es dann Berührungspunkte zwischen Argumentation, Kult, Theologie und so weiter. Also muss aber jetzt leider sozusagen da jetzt, also dieser Beweis, dieser Gedanke, Herr, der du die Glaubenseinsicht gibst, verleihe mir, dass ich einsehe, dass ich dazu auch noch einsehe, dass du bist, wie wir glauben und das bist, was wir glauben. Also eben, die Glaubenseinsicht gibst du mir und jetzt gib mir noch was extra dazu, dass ich auch sozusagen mit meinem Intellekt das, lass mich das ausprobieren, kann man auch sagen, lass mich versuchen, ob ich, ne? Mit meinem Intellekt allein und nicht nur, wie es dann später heißen wird, einmal mit meinem Herzen, deiner gewiss sein kann. Und dann sagt er, gibt es also ein solches Wesen wie den, na, und dann sagt er, und dann sagt er gleich am Anfang, genau, erster Absatz gleich, und zwar glauben wir, dass du etwas bist, und das ist jetzt der Anfang sozusagen, das sind die Startklötze sozusagen, und zwar glauben wir, dass du etwas bist, dieses und jenes, das ist jetzt schon sozusagen die Nullstufe oder der Anfang der intellektuellen Anstrengung. Ne? Also das Erste, muss man genau die zwei Sätze unterscheiden. Im ersten ganz kurzen Absatz, lass mich das versuchen, lass mich versuchen, ob ich denkend allein auch, ne? Sozusagen, und gib mir dabei deine Unterstützung, was heißt, schau, hilf mir, dass ich nicht irgendeine Ressource ungenutzt lasse. Und dann im zweiten Satz geht es gleich los. Und zwar glauben wir, dass du etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Das müssen Sie jetzt, was bist du denn? Und wir glauben, dass du etwas bist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Du bist nicht nur das Größte, was es gibt, sondern du bist etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Später wird er dann, es gibt eine Stelle in dem Text, das heißt Proslogion, heißt dieser Text, Da gibt es eine Stelle drinnen, wo er dann sozusagen so einen Beweis, glaube ich, führt oder ein Argument gibt, dass das nur ein Wesen sein kann, dass eben dieses, das könnten ja mehrere sein, ne? Also, dass du etwas bist, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, könnten Zähne sein, ne? die alle gleich groß sind, die gibt es nichts mehr. Ne? Also, das fehlt ja noch. Glauben wir, dass du etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Ja? Das können Sie jetzt zurückbeziehen auf dieses Problem, das bei dem Scotus Jarjugina am Anfang steht. Wie spricht man ihn denn eigentlich an? Ne? Also, was sind die richtigen Namen? Versuche Ihnen auch ein bisschen ein Gefühl zu geben dafür, dass hinter diesen Diskussionen, ich kann Ihnen das nicht alles erklären, ich bin da selber nicht kompetent, aber warum da dauernd über die Namen Gottes diskutiert wird überhaupt. Ne? Man denkt sich, naja, wenn man also fest betet und sich konzentriert und alle seine Kräfte sammelt, dann ist ja wurscht, welchen Namen man für ihn hat. Ist nicht ganz wurscht. So, zwar glauben wir, dass du etwas bist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Und jetzt? Gibt es also so etwas vielleicht nicht, nur deswegen nicht, weil der Thor in seinem Herz gesprochen hat, es ist kein Gott? Also, wir sagen, wir verstehen unter dir das, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und jetzt, Pause, jetzt müssen Sie es so lesen, ne? das haben wir mal festgehalten. Und jetzt stellen wir uns vor, mit einer anderen Situation konfrontiert, jetzt kommt auf einmal einer bei der Tür rein und sagt, weißt du was? Also ich habe mir das genau überlegt, also eigentlich sage ich da, es gibt keinen Gott. Ja? So, jetzt sind wir mit dem konfrontiert. Und jetzt sagt er, gut, aber wenn dieser Thor jetzt eben das hört, was ich sage, nämlich wenn ich sage, pass auf, jetzt sage ich da eine Zauberformel. Ja? Lass das mit deinem Gott, ja, okay, ich verstehe schon und so, ist mir auch schon passiert, dass ich da früher, ne? Jetzt bin ich ja ganz sicher, aber lass einmal nach und ich sage dir was. Hör gut zu, ich sage dir, etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Also, dann versteht er doch, was er hört. Und was er versteht, ist also in seinem Verstand. Auch wenn er nicht einsieht, dass so etwas existiert. Also die erste Stufe der Verhandlung mit diesem Incipiens, mit dem Heiden da, also der sowohl als Ungläubiger wie auch als ein bisschen Ding, aber dann muss man sich doch darauf verlassen, dass er nicht ganz blöd ist, ne? Das ist sehr wichtig, also einerseits, andererseits. Jetzt, wo wir das sichergestellt haben, dass er verstanden hat, was wir da gesagt haben, fangen wir an zu arbeiten. Ja? Jetzt schalten wir unseren Motor ein und sagen, denn ein anderes ist es ja, dass ein Ding im Verstand ist, im Unterschied dazu, dass man einsieht, dass dieses Ding auch existiert. Kommt das Beispiel mit dem Maler oder können wir irgendeinen anderen Künstler oder Handwerker nehmen? Denn wenn ein Maler vorausdenkt, was er schaffen wird, hat er zwar einen Verstand, erkennt aber noch nicht, dass existiert, was er noch nicht geschaffen hat. Na, das machen wir einen Tisch mit drei Beinen und einer runden. Und an der runden Tischplatten sitze ich genau vor mir. Jetzt erst entscheide ich mich, mich dann ins Auto zu setzen, zum Obi fahren, Holz kaufen und so weiter. Und dann, heute am Abend, steht er schon da. Wenn er aber schon geschaffen hat, hat er sowohl im Verstand als auch einsieht, dass existiert, was er bereits geschaffen hat. Also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Etwas im Verstand haben und sozusagen auch einsehen, dass das existiert. So wird also auch der Thor überführt oder zugeben müssen, dass wenigstens im Verstande etwas ist, über dem nichts Größeres gedacht werden kann, weil er es ja versteht. Ja, sagt der Thor. Nicht? Und wenn er es hört und was immer verstanden wird, ist im Verstand. Und jetzt, zweite Umdrehung in unserem Motor. Und sicherlich kann aber das, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, nicht im Verstand allein sein. Das ist jetzt der springende Punkt, ne, sozusagen bei ihm. Jetzt sagt er, jetzt ist aber so, bei allen anderen Sachen ist es schon so, dass ein großer Unterschied besteht, ob es nur im Verstand ist oder ob man auch wirklich das Kaffeehäferl draufstellen kann, wie bei meinem Tisch, den ich jetzt am Basteln werde. Aber, bei der einen Sache, die nicht ein Tisch ist oder sowas ähnliches, sondern die das ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, da kann es nicht so sein, dass die nur im Verstand ist. Bei der ist es so, dass wenn die im Verstand ist, dann muss es die Sache auch in Wirklichkeit geben. Denn wenn es im Verstande wäre, allein im Verstande, dann könnte man sich ja denken, dass es auch noch in Wirklichkeit existiert. Und das ist ein bisschen mehr, dann wäre es noch größer. Dann hätte es noch eine Vollkommenheit oder eine Eigenschaft mehr, als es bis jetzt gehabt hat. Wenn also das über den Größeren nicht gedacht werden kann, im Verstand allein ist, so wäre eben das, über den Größeren nicht gedacht werden kann, etwas, über dem man sehr wohl noch etwas Größeres denken kann, nämlich dasselbe, plus in Wirklichkeit. Das gibt es aber nicht. Ne? Folgerung, daher ist es bei dem, worüber hinaus etwas Größeres nicht gedacht werden kann, so, dass wenn wir einmal verstanden haben, was diese Wörter bedeutet, klar ist oder erzwungen werden kann, dass es das auch in Wirklichkeit gibt. Es existiert also ohne Zweifel etwas, über dem Größeres nicht gedacht werden kann, und zwar sowohl im Verstand als auch in Wirklichkeit. So ist es. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe das nicht schlecht charakterisiert, wie gesagt, das ist kurz, bündig und relativ schnippisch. Das geht jetzt noch weiter. Jetzt weiß ich nicht genau, unsere Stunde ist mehr oder weniger aus. Also lese ich jetzt nicht weiter, sondern sage Ihnen noch zwei, drei Worte zu dem, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Also resümierend, weil ich habe es ja so vorgelesen, dass ich eigentlich das Wichtigste, was ich sagen will, schon sozusagen da hineingelegt habe. Es ist ein sehr pfiffiger Gedanke. Man hat gleich, wenn man das erste Mal hört, das Gefühl, man wird ein bisschen an der Nase herumgeführt. Aber alle, die dieses Gefühl hatten oder gewusst haben, sind an der Nase herumgeführt, konnten sozusagen immer wieder dann nur später feststellen, dass sie erst recht wieder an derselben Nase herumgeführt werden, auch wenn sie sehr lang darüber nachgedacht haben. Der springende Punkt hier in Übereinstimmung mit dem, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Wir glauben, dass Gott das Wesen ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist hier in dieser Überlegung eine Prämisse. Das wird an keiner Stelle hier relativiert, dafür gibt es kein Argument. Ja? Das ist eine Annahme, eine Voraussetzung. Wir glauben, dass Gott das Wesen ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist die eine Sache, die steht hier. Und woanders daneben steht einer, der Gott leugnet. Und mit dem, der Gott leugnet, fangen wir jetzt an zu reden. Und zwar reden wir mit ihm nicht über Gott. Also wir reden mit ihm gar nicht über diese Sache mit seiner Leugnung der Existenz Gottes. Wir sagen nicht zu dem, geh, überleg das noch einmal. Ne? Oder so. Sondern wir reden mit dem über das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und wir nehmen an, dass er versteht, was da gemeint ist. Und das heißt, dass er diesen Ausdruck, das über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, das wird schon sehr stark betont hier im Text, ne? Dass er das sozusagen in Gedanken realisiert. Also dass er nicht nur hört und das nachsagen kann, wobei er sie vielleicht verhört und dann irgendwas anderes, sondern dass er das in Gedanken realisiert. Und dann, wenn er das zugegeben hat, zwingen wir ihn zuzugeben, dass dieses Wesen aber nicht nur, und zwar speziell dieses Wesen, nicht nur in seinen Gedanken existieren kann, sondern eine Existenz auch in der Wirklichkeit haben muss. Und jetzt hören wir auf mit ihm und stellen uns wieder auf unseren Platz zurück oder von mir aus auf einen dritten Platz und können für uns folgern, wir für uns können jetzt folgern, dass er, der Incipiens, zugegeben hat, dass Gott existiert. Das können wir für uns folgern, weil wir wissen, was Gott ist. Ja, weil wir an Gott geglaubt haben und glauben. Davon, dass wir ihn durch diese Prozedur bekehrt hätten oder auch hätten bekehren können, ist überhaupt keine Rede. Ja? Also da scheint schon die Frage des Gottes Erjugener auch durch, ganz vom Anfang, nicht? Wie gesagt, mit den Namen. Der Incipiens, der Thor hat zugegeben, dass das Wesen existiert, das unser Gott ist. Aber wir haben ihn nicht bekehrt und er hat nur von dem Wesen, das unser Gott ist, gezeigt, dass es existiert. Aber es muss nicht so sein, dass er jetzt sozusagen wirklich zurückgenommen hat, womit er am Anfang bei uns aufgetaucht ist, nämlich, dass er Gott leugnet in seinem Herzen. Das ist ganz wichtig, dass Sie das unterscheiden können. Bis zu einem gewissen Grad handelt es sich um ein Gedankenexperiment bei dieser Sache. Seine Bekehrung wäre eine andere Angelegenheit. Also wir müssen ein kleines bisschen noch das nächste Mal über diese Sache sprechen, auch natürlich über die mehr oder weniger offenkundigen, sehr leicht fühlbaren Schwachstellen, die dieser Gedanke hat. Ne? Und dann noch ein kleines bisschen über den Abelard und dann sprechen wir aber auch schon über die Unterschiede, die das Hochmittelalter gegenüber dieser Situation kennzeichnen, die wir jetzt beschrieben haben. Also wir sprechen noch ein bisschen über das Hochmittelalter, das heißt eine Phase, die vor allem durch die Rezeption anderer Aristoteles-Texte gekennzeichnet ist. Und dann sprechen wir in einem größeren Block über einige zentrale Fragen der Naturphilosophie im Mittelalter. Danke für heute.